kenne ja den Bodo seit er klein ist und er war schon immer ein hoher Nerd, gewesen, was Bond betrifft. Ja. Ich kann es bezeugen, es ist nicht nur für einen Podcast, dass er das behauptet. Er ist gestört.
Ja.
Ja, und jetzt wisst ihr auch, warum sie das hier jetzt machen.
Mein Name ist Bond. James Bond.
Mein Name ist Bond. James Bond.
Bond. James Bond.
Meine Freunde nennen mich James Bond.
Herzlich willkommen. Ich bin schon wieder zurück. Filmsünder-Folge. Hier eine Spezialfolge dreinisch. Und zwar ein neues Format, das ich mir jetzt habe, ausdenkt. Also ja, sehr kreativ. Es geht hier nämlich um einen Fünfer Olymp. Und das, für das zu machen, habe ich mir jetzt eine ganz spezielle Filmreihe rausgepickt. Und ihr habt es schon gehört im Intro. Es geht natürlich um einen James Bond. Und ich habe mir schon lange mal überlegt, über die Filmreihe mal etwas Intensiveres zu machen. Ich habe zwar ja schon in der ersten Filmsünderfolge über einen neuen Bond geredet, dann zumal mit dem von mir sehr wertgeschätzten Freund Philipp Sommerhalder. Merci nochmal an dieser Stelle, dass er dann mit mir über No Time to Die geredet hat, über einen aktuellen James Bond-Film, der ja im Herbst letztes Jahr, im 2021, ist rausgekommen. Und ich hatte dann wie das Gefühl gehabt, irgendwie ist für mich die ganze Geschichte noch nicht so abgeschlossen. Ich muss, glaube ich, hier noch einmal über James Bond reden. Und ihr kommt jetzt in Genuss, oder ich weiß nicht, ob ihr es als Genuss empfindet, aber das seid ihr selber schon, wenn ihr zuhört. Ich muss irgendwie einfach noch über die Filme reden. Und ich habe mir lange überlegt, wie ich das machen will. Und darum habe ich mich dazu entschieden, dass ich einen Fünfer-Olymp mache, und zwar einen dreifachen Fünfer-Olymp, eigentlich für über die James-Bond-Reihe noch mal ein bisschen gebührend zu reden. Welche drei Olympen das es gibt, das erzähle ich euch im Anschluss. Jetzt wollte ich zuerst noch schnell erklären, warum das ich überhaupt die Faszination habe für die Filmreihe. Weil wenn ihr die Spätsünder regelmässig hört, habt ihr ja schon mitbekommen, dass ich so ein kleiner James-Bond-Fan bin. Und ja, da kann man sich fragen, warum eigentlich? Und das frage ich mich ehrlich gesagt auch immer wieder. Der Grund ist halt ganz einfach. Das geht sehr weit zurück in meiner Kindheit. Ich habe das auch schon erwähnt in der Folge mit dem Fippo zusammen, dass ich, also meine erste Filmerinnerung quasi eigentlich mit dem James Bond zusammenhängt. Also, ich kann mich erinnern, dass ich irgendwie die erste Szene von Octopussy gesehen habe. Der ist ja 1983 rausgekommen. Und so die Eingangsszene, wenn ihr das gesehen habt oder den Film gesehen habt, dann wisst ihr, von was sie reden. Dort wird der Klon gejagt von so zwei Messerwerfer. Und diese Szene hat sich so in meinem Kopf eingebrannt. Und das Nächste, was ich mich im Zusammenhang mit James Bond mal erinnere, ist Goldfinger. Also einer von diesen Bond-Filmen, der ja von allen Fans vielfach so auf Platz 1 da wird, von den Lieblings-James-Bond-Filmen. Und James Bond hat mich einfach durch mein ganzes Leben begleitet. Wie andere vielleicht Musik haben, also die ich auch habe, die mich durch das Leben durch begleitet hat. Aber James Bond ist für mich wirklich immer so, dass, ihr habt es mitbekommen. Meine erste Filmerinnerung, und es hat sich bis heute durchgezogen. Und der Grund ist halt einfach auch ein bisschen, das geht jetzt gerade ein bisschen tief, aber ja, die Figur immer so bewundert. Ich weiss, es ist eine fiktive Figur und das spielt auch, das spielt jetzt in dem Zusammenhang keine Rolle, aber es ist für mich immer so ein bisschen wie ein Gradmesser gewesen, so, weil ihr wisst ja selber, oder, wenn man ein Kind ist und sich so entwickelt ist, oder man hat Selbstzweifel und fühlt sich auch nicht immer der geilste Sieg und so. Und der James Bond hat mir immer so ein bisschen wie einen Halt gegeben, für es ein bisschen hoch zu greifen, dass die Figur mir immer so ein bisschen gezeigt hat, hey Mann, ist mir immer bewusst gewesen, dass es eine fiktive Figur ist, aber echt so von wegen, hey, der Typ, der geht auch verdammt unter durch, aber hat immer ein suffisantes Lächeln auf der Lippe und irgendwie bringt er den gleich am Schluss alles her und so. Und das hat mich in meinem Dasein sehr fest auch immer wieder motiviert, muss ich jetzt hier ganz ehrlich zugeben. Der James Bond ist für mich so ein bisschen wie ein Repräsentant so für den Lebenswillen, den Überlebenswillen und einfach den Leuten zu sehen, also so am Schicksal so ins Gesicht zu lachen, so von wegen, ja, du kannst mir im Fall nichts, weil ich bringe alles her irgendwie. Und das hat mich auch sehr beeinflusst in meinem Leben auf eine Art und Weise. Und das hat sich bis heute eigentlich so ein bisschen durchgezogen. So viel schon mal zu dem, wo meine Begeisterung für das Ganze eigentlich angefangen hat. Und dann ist es weitergegangen, oder? Da muss ich auch meine liebe Oma erwähnen, die ist mittlerweile leider nicht mehr unter uns, aber die hat mir mit, ich weiß gar nicht mehr, wie alt sie dann war, aber sie hat mir die ganze Filmreihe dann zumal das ist von Dr. No bis zu Tomorrow Never Dies dann zumal gewesen, hat sie mir so eine wunderschöne Filmbox geschenkt gehabt. Also das muss irgendwie Ende 90er Jahre gewesen sein, auch im 97, wo ja Tomorrow Never Dies ist rausgekommen. Und das ist so das Geschenk, das ich mich natürlich noch immer extrem dran erinnere. Und das war eines der schönsten Geschenke, die ich jemals bekommen habe. Und vorher habe ich die James Bond Filme halt einfach so ein bisschen im Fernsehen geschaut gehabt. Das war noch witzig gewesen, als ich noch jünger war. Sind die Albes im Fernsehen gelaufen und ich habe natürlich dann immer die Filme aufgenommen. Und einmal hat das SNF auch in den 90er Jahren mal so einen 7x007 gebracht. Und das sind die ersten 7 Bond-Filme, die sie gebracht haben. Und die habe ich dann alle auf Video aufgenommen und dann auch noch schon so schön verziert. Aber das zeigt schon mal so ein bisschen, was ich für einen huren Nerd bin eigentlich. Der erste Kinofilm, den ich gesehen habe, das war dann später gewesen, nachdem, dass ich die Filmreihe geschenkt habe auf Video, und zwar ist das «The World is Not Enough» gewesen, 1999. Und darum habe ich für diesen Film halt immer noch so ein bisschen eine Schwäche. Das war mein erster James-Bond-Film gewesen, den ich im Kino gesehen habe. Und ja, der hat ja auch so ein bisschen einen zweifelhaften Ruf unter den Bond-Fans, aber ich muss sagen, ich finde den nach wie vor schaubar, ist jetzt auch nicht in meinen Top 5 drinnen. So viel verrate ich schon mal. Aber Pierce Brosnan nennt zumal natürlich halt auch den Bond von meiner Kindheit und so. Und ja, wenn wir schon beim Thema sind, dann kann ich euch jetzt eigentlich auch schon verraten, wenn ich dann wieder anfange. Mit meinem ersten Fünfer Olymp, da geht es ja darum, wie das ich die Bonds eigentlich in eine Reihenfolge, also in eine Rangliste durchstellen. Und dort muss ich jetzt schon sagen, man sagt ja immer so ein bisschen, dass die Analogie ist auch so ein bisschen zum Batman. Der Batman oder der James Bond, der irgendwie als Kind den Zugang gefunden hat, ist dann eigentlich sein Liebling. ist bei mir jetzt nicht so, muss ich jetzt ehrlich sagen. Ja, und dann, was so ein bisschen die Spitze war von dem Ganzen, dann, als ich studiert habe, ich habe Medien- und Kommunikation studiert in Freiburg, an der Uni. Und meine Bachelorarbeit musste ich dann natürlich auch über James Bond machen. Beim Louis Bossart, ganz sympathischer und super Dozent gewesen, also einer meiner Lieblinge. Der hatte dann zumal sein letztes Jahr gehabt und ich habe irgendwie unbedingt bei ihm die Bachelorarbeit schreiben. Und er war so ein bisschen auf die Unterhaltung auch noch ein bisschen spezialisiert gewesen. Und darum habe ich mich dann dazu entschieden, hey, mach doch etwas über James Bond Film. Und dann wäre so die Frage gewesen, ja, wie sich die Frauenbilder entwickelt, etc. Und mir hat die Gewaltentwicklung hat mich sehr interessiert. Und darum habe ich dann als Oberthema für meine Bachelorarbeit habe ich Gewaltentwicklung in James Bond Filmen angeschaut. Und jetzt denke ich schon, wow, ja, das sind ja irgendwie dann zumal 22 Filme gewesen, oder 23 sogar schon. Dann ist Skyfall frisch rausgekommen. Und ja, ich gebe es jetzt hier ehrlich zu, ich habe nicht alle analysiert. Also ich habe mich an einer Arbeit orientiert, die vorher schon so eine Gewaltentwicklungsstudie gemacht hat. Und die haben alle Filme angeschaut, aber auf Quantität. Also wie viele Gewaltszenen das effektiv vorkommen in diesen Bond-Filmen. Und ich habe dann mich dazu entschieden, dass ich die Qualität beurteilen will. Also nicht die Zahl der Gewaltszenen, sondern die Intensität. Und die Quintessenz dieser Arbeit war eigentlich, gewesen, dass so die Zahl der Gewalt Darstellungen in den Filmen eher abgenommen hat. Also es sind nicht mehr so viel wie am Anfang. Und, aber eben quantitativ, wenn man das im Zusammenhang mit Gewalt überhaupt so sagen kann, hat es recht zugenommen. Also Gewalt wird natürlich drüber dargestellt. Ja, ich weiss, da könnte man ohne Studie drauf kommen, dass das wahrscheinlich so war. Aber eben, das wäre so meine Bond-Historie. Es hat mich wirklich das Leben lang begleitet. Und darum habe ich mich jetzt dazu entschieden, die Filmsünder oder den Filmsünder-Kanal jetzt dafür zu brauchen, dass ich den Fünfer-Olymp hier mache, oder die drei Fünfer-Olympen. Und anfangen würde ich sehr gerne, einfach mal all die Bond-Darsteller so in ein kleines Ranking reinzubringen. Und dann würde ich sagen, nehmen wir doch gut, wenn wir es schon haben, unser schönes Intro.
Und jetzt ist es wieder eine Zeit für den Fünfer-Olymp hier in diesem Podcast. Viel Spass.
Hallo. Top 5 James Bond Darsteller. Und es hat ja in offiziellen Reihe hat es ja 6 Darsteller gegeben. Da kommen wir zu meiner Honorable Mention. Ja, ich habe noch Honorable Mention. Da könnt ihr jetzt wieder drüber lachen. Aber meine Honorable Mention ist der George Lazenby. Das ist ja der, der nur einen Film gemacht hat, 1969, nach dem Sean Connery. Hat er der gehabt, oder er hat sich auch quasi ein bisschen aufgedrängt gehabt, den On Her Majesty's Secret Service können zu drehen. Und das war ja ein Model gewesen aus Australien und hat eigentlich den Bond der Bond-Produzent so ein bisschen einen Bär aufgebungen, weil er behauptet hat, er sei ein Schauspieler, aber eigentlich ist er eben wirklich nur irgendwie in Werbefilm und so, hat er eine Karriere gemacht gehabt. Aber er hat denen so imponiert gehabt, mit seiner Arroganz, die er dann noch dargelegt hat, dass sie ihn gecastet haben als James Bond. Und er hat natürlich eine rechte Bürde müssen, aufnehmen, der Sean Connery, der Anfang 60er Jahre die Rolle übernommen hat, hat natürlich schon einen recht grossen Einfluss gehabt und die Rolle noch sehr prägt. Und dann zumal es noch nicht so gang und gäbe gewesen, dass man Figuren neu besetzt. Und darum ist der George Lazenby leider nicht in meinen Top 5 drin, aber ich muss ihm wirklich auch das Kränzchen winden, wie er das dann zumal irgendwie auf seine Schultern gebracht hat, dass er den grossen Sean Connery hat müssen ersetzen. Er ist natürlich auch sehr kritisiert worden, weil man halt ihm schon ein bisschen anmerkt, finde ich jetzt, dass er nicht unbedingt schauspielerisch so auf der Höhe war. Aber er hat das super umgesetzt, was er als Person so ein bisschen, ja, wie er als Person überkommt. Ja, da scheiden sich die Geister. Ich habe ihn auch getroffen gehabt. Vor 2 Jahren war das gewesen. Nein, vor 3 Jahren mittlerweile sogar schon. Auf dem Schildhorn. Das ist das 50-Jahre Jubiläum von im Geheimdienst Ihrer Majestät. Und er sind ganz viele Darsteller zurückgekommen auf das Schildhorn, wo ja der Film gespielt hat. Und dort habe ich den George Lazenby getroffen. Und habe er auch mit diesen Bond-Girls, wenn man denen noch so darf sagen, ja, Anführungszeichen, habe ich ja auch noch ein bisschen geredet und die haben mir so ein bisschen off the record erzählt, dass der George Lazenby ein recht chauvinistisches Arschloch ist. Also, ja, jetzt ein bisschen übertrieben gesagt. Und ja, darum Honorable Mention einfach für seine Darstellung als James Bond oder was er alles hat müssen, ertragen dann zumal nach dem Sean Connery, aber ihn als Person, ja, muss ich so sagen, ist jetzt mir nicht unbedingt sympathisch. Honorable Mention wäre damit abgeschlossen und dann würde ich zu meinem Platz Nummer 5 kommen und da habe ich natürlich zu jedem Schauspieler habe ich auch ein kleines Quote rausgeschnitten, damit ihr auch mitraten könnt, welcher das echt könnte sein. Und da fangen wir jetzt an mit meinem Platz 5.
What do you think you're doing?
Keeping the British hand up, sir.
Hat es erraten? Ja, es ist der Roger Moore. Roger Moore hat bei mir immer so ein einen schweren Stand gehabt bis jetzt. Er ist jetzt auch auf dem letzten Platz von diesen 5. Ja, ich habe mit seiner Art und Weise, wie er James Bond darstellt, nie so viel anfangen können. Es ist mir ein bisschen zu lustig und ein bisschen zu locker gewesen. Obwohl man muss sagen, er hat immerhin, im Gegensatz zum Lazenby, hat es geschafft, so ein eine eigene Note reinzubringen nach dem Connery. Also er ist eher so ein bisschen der Witzig und Zeug und Sachen. In seinem ersten Film hat er zwar auch noch so ein bisschen der Herzig raushängen. Das hat man ihm aber auch nicht so abgekauft. Und er so spätestens am 3. The Spy Who Loved Me hat er, hat dann auch so ein bisschen seine eigene Art und Weise gefunden, wie ich die Rolle muss verkörpern. Und das rechne ich ihm sehr hoch an. Ich meine, in den 70er und 80er hat er die Figur extrem geprägt. Das ist jetzt nicht unbedingt mein Fall. Und darum reicht es für ihn nur auf Platz 5. Und da kommen wir jetzt zu meinem Platz Nummer 4.
So you destroy every vehicle you get into.
Standard operating procedure. Boys with toys.
Ich habe es ja schon eingangs erwähnt gehabt, Pierce Brosnan, der hat bei mir so ein bisschen einen Softspot. Halt, weil der Bond war aus meiner Jugend, den ich 1:1 im Kino erlebt habe. Aber the world is not enough. Und Pierce Brosnan ist ja eigentlich der geborene James Bond. Ich meine, wenn ihr diesen Typ seht, der ist ja in den 80er Jahren, den sie ihn eigentlich schon wollen haben. Dann hat er noch bei Remington Steele in dieser Serie der ja mitgespielt und dort hat man ja schon ein bisschen gemerkt, ja, das ist einfach so, der repräsentiert einfach den Gentleman, den cool sich irgendwie, also das ist echt quasi James Bond gsi für Arme, sag ich jetzt mal in Anführungszeichen. Und das haben natürlich auch Produzenten checken können und hätten ihn eigentlich gern gehabt, schon als James Bond in den 80er Jahren. Und er ist offiziell eigentlich schon gecastet gsi. Durch das, dass man näher so die Aufmerksamkeit auf ihn gerichtet ist, ist näher Remington Steele wieder hure durch die Tele gegangen, weil alle den Pierce Brosnan im Fernsehen wollen. Und das hat dazu geführt, dass sie die Serie verlängert haben. Und der Pierce Brosnan war vertraglich daran gebunden, dass er, die Remington Steele-Rolle noch weiterhin machen muss. Und darum hat er nicht können James Bond spielen. Das war natürlich ein bisschen tragisch gewesen, aber, wie wir ja alle wissen, hat es dann 1995 hat's dann geklappt, oder vorher ist er ja schon gecastet worden, und mit GoldenEye hat er dann seinen Einstand gehabt als James Bond. Den Ausschnitt vorher haben wir gut aus dem Film gehört. Und ja, der Pierce Brosnan, ja, der ist ja auch so ein bisschen, mittlerweile ist hat man ja auch nicht so wahnsinnig gern als James Bond. Also eben, kennen ganz viele Leute, die auch wie ich mit ihm halt aufgewachsen sind und wegen dem ihn gern haben. Aber so unter den richtigen Bond-Fans ist er eher so ein bisschen, wird ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Aber was ich an Pierce Brosnan muss anrechnen, er hat irgendwie es auch geschafft, so, die Facetten von dieser Figur einfach alle so ein bisschen in eins reinzupacken. Also, er hat so ein bisschen die Coolness vom Connery gehabt, der Humor vom Roger Moore. Und, er hat durch das halt irgendwie so dieser Figur nicht, man hat halt immer so ein bisschen als Abklatsch von denen bezeichnet, was halt auch ein bisschen stimmt. Und, ja, aber ich finde, er hat das souverän gemacht und wo er auch nicht viel dafür kann, sind halt durch die schwachen drei Bücher, die er vielfach hatte. Also GoldenEye, muss ich ehrlich gesagt auch sagen, der zählt jetzt auch nicht zu meinen Lieblings-Bond-Filmen, aber der ist ja auch noch so unter den Bond-Fans eigentlich sehr hoch angesehen. Aber er ist so ein bisschen kontinuierlich runtergegangen. Oder Tomorrow Never Dies war eigentlich noch so ein Materialschlag gewesen. The World Is Not Enough. Sie haben so ein bisschen probiert, noch so ein bisschen mehr Charakter in die Figur James Bond reinzubringen. Und Die Another Day war ja der komplette Absturz gewesen. Aber da kommen wir dann noch dazu. Ja, so viel verrate ich jetzt schon mal. Kommen wir zu meinem Platz Nummer 3.
I knew it was too early to promote you.
Well, I understand 00s have a very short life expectancy. So your mistake will be short-lived.
Ja, klar, der Daniel Craig. Also, vielleicht seid ihr auch erstaunt, dass der nur auf Platz 3 ist. Ich bin ehrlich gesagt auch ein bisschen erstaunt, als ich die Liste gemacht habe. Der Daniel Craig, der ist ja, wenn der Pierce Brosnan so ein bisschen der Bond aus meiner Kindheit war, war der Daniel Craig so ein bisschen der Bond gewesen, in meinem Erwachsenwerden auf eine Art. Und der hat mich natürlich sehr begleitet. Und er war schon lange auf meinem Platz 1 gewesen. Dort ist es auch immer ein schwierig, das irgendwie abzuwägen. Welches ist jetzt die absolute Lieblings-James Bond? Das kann man ja fast, als Bond-Fan ist das immer so ein bisschen die Gretchenfrage. Und, ja, aber dann im Zuge, also mit Casino Royale, wenn jetzt der für sich wäre gestanden und nichts nachher wäre gekommen, dann müsste ich wirklich sagen, ja, der Daniel Craig ist mein absolut Lieblings-James Bond. Dummerweise sind ja noch ein paar andere Filme gekommen. Aber da kommen wir dann auch noch später dazu. Aber er hat dieser Figur wirklich so eine neue Note drin gegeben. Obwohl er ja eigentlich, wenn man auf Bücher zurückgeht, so ein bisschen, der Ursprung von James Bond, eine kaputte Figur, oder? Ich meine, er ist Auftragsmörder, blöd gesagt, eigentlich. Hat sie sein ganzes Leben irgendwie dem Geheimdienst verschrieben und ja, ist eigentlich eine völlig blutige Killermaschine, man muss es so sagen. Und Daniel Craig hat so ein bisschen die Zerrissenheit von dieser Figur so gut übergebracht und hat auch noch so ein bisschen eine neue Note reingebracht, so von wegen, der James Bond ist im Fall nicht einfach nur der Superheld, der hat oft seine Fehler. Und das denke ich mir jetzt gerade so. Im ersten Film, Casino Royale, hat das recht gut übergebracht. Und dann noch in der Fortsetzung, Quantum of Solace, dort hat es mir gedacht, ist er als James Bond echt so richtig greifbar gewesen, hat es mir gedacht. Dann später, im späteren Verlauf, sind sie dann wieder so ein bisschen ausgewichen auf die anderen Charakterzug, den James Bond so ein bisschen hat, halt mehr so ein bisschen der cool sein, der irgendwie alles zu Stange bringt, aber da kommen wir ja auch noch später drauf. Aber der Daniel Craig, schon nur wie er, wo er gecastet ist worden, was er für Kritik hat müssen einstecken und alles, und er einfach so brutal überzeugt hat auf dieser Leinwand, finde ich, der hat es einfach verdient, sicher auf Platz 3 zu sein, mindestens. Aber da darf man eben einen nicht vergessen, wo das eigentlich schon vorher gemacht hat. Und da kommen wir jetzt zu meinem Platz 2.
In my business you prepare for the unexpected.
And what business is that?
I help people with problems.
Problem solver.
I'm more of a problem eliminator.
Timothy Dalton, der war ja eigentlich so quasi die Notlösung gewesen, 1986 mit The Living Daylights, beziehungsweise 1987, wo der Film rausgekommen ist. Ich habe es vorhin schon gesagt, eigentlich wäre ja der Pierce Brosnan castet gewesen als James Bond. Und Timothy Dalton ist dann so ein bisschen, der hat man auch schon in den 60er Jahren, weil Ende 60er, eigentlich wäre er schon angedenkt gewesen, anstatt der George Lazenby. Man hat aber dann, er hat dann selber abgesagt, weil er das Gefühl hatte, er sei noch zu jung, der James Bond zu spielen, weil er irgendwie Anfangs 20er ist gewesen und hat gedacht, ja, nein, das ist noch zu früh und so. Dann hat man in den 80er, hat man den Pierce Brosnan gecastet, das hat nicht geklappt und dann ist man auf den Dalton zurückgekommen. Und ich muss sagen, der Dalton ist für mich so einen grandiosen James Bond. Wenn ich vorhin schon von Daniel Craig habe geredet, eigentlich hat das der Dalton in den 80er Jahren schon gemacht. Er hat hier die Bücher von Ian Fleming, vom Autor von den James Bond Bücher, hat er sich knallhart orientiert gehabt und eigentlich die Essenz von dieser Figur eben so gut auf die Leinwand gebracht. Er hat das Zerrissene und auch die dunkle Seite von diesem Agenten da sein, hat er verdammt gut, hat es mir gedacht, ins Spiel gebracht. Und ja, er ist mittlerweile auch einer von denen, wo man heutzutage so sagt, ja gut, der hat es eigentlich nicht gebraucht. Aber ich finde, von mir aus gesehen, ist das immer noch der die ganze Rolle am überzeugendsten gemacht hat. Er wäre auch fast auf meinem Platz 1 gelandet, aber dort gibt es halt einfach einen, der ist einfach unschlagbar. Und ich nehme an, ihr wisst, welchen das ich meine.
That gun looks more fitting for a woman.
Do you know much about guns, Mr. Bond?
No, I know a little about women.
Es ist der Sean Connery natürlich, ja, mittlerweile wieder. Ja, gesagt, dass so meine drei Platz 1, 2 und 3, die waren ein ambivalent jetzt lang. Ich bin mir noch nie, das erste Mal der Daniel Craig auf Platz 1 gewesen, dann hatte ich irgendwann mal den Timothy Dalton gehabt und den Sean Connery. Den habe ich manchmal so ein bisschen abgestuft, weil er halt von mir aus gesehen, nach Thunderball 1965 hat er so ein bisschen die Schnauze voll gehabt von dieser Rolle. Und mir denkt, man merkt es ihm ein bisschen an. Also gerade bei You Only Live Twice, wo er 1967 ist rausgekommen, wo sie ja sehr viel zu Japan getragen haben und dort ist er auch extrem belagert worden von irgendwelchen Journalisten und Paparazzi und so. Und mir denkt, man merkt im Film auch ein bisschen an, dass er eigentlich die Schnauze ein bisschen voll hatte. Und dann Diamonds Are Forever ist ja zurückgekommen, nachdem, was der George Lazenby gemacht hat, 1971, weil der mit dem Lazenby leider ein Flop war, unberechtigterweise, muss ich noch erwähnen. Und man hat gefunden, hey, wir müssen unbedingt den Connery wieder zurückholen. Und die Produzenten haben ihm dann so ein riesen, krasses Angebot gemacht. Er hat dann 1 Million US-Dollar verdient für den Film. Was dann ja wirklich noch krass war in dieser Zeit. Und er hat dann auch das ganze Geld, das er verdient hat, hat er auch gespendet für wohltätige Zwecke. Aber item. Und darum ist bei mir der Connery immer so ein bisschen, gefunden, wenn man es müsste beurteilen, wer konsequent wirklich von A bis Z in jedem Film den Bond wirklich ohne Leckmer gespielt hat, wäre der Connery jetzt bei mir rausgefallen. Weil man ihm halt schon so ein Genügen irgendwie angemerkt hat. Also gerade schon 1967, ich habe es vorhin angesprochen, 71 hat er dann wieder ein bisschen mehr Spass gehabt, jetzt mit dünkt. Und er hat ja dann in den 80er Jahren, hat er ja dann noch den Konkurrenzfilm Never Say Never Again noch gemacht hat. Da wollte ich jetzt auch nicht gross drauf eingehen, das wäre zu kompliziert, das jetzt hier zu erklären. Aber ja, irgendwie ist für mich so 1962, als er angefangen hat, Dr. No, das Jahr drauf, From Russia With Love, Goldfinger im 64 und dann Thunderball im 65, das ist für mich so die heilige Vierfaltigkeit von der James-Bond-Filme irgendwie. Und das ist so krass, der Typ hat dann die Figur aus dem Nichts raus so geprägt gehabt. Und ist ja auch einer gewesen, wo man eigentlich zuerst gar nicht so vertraut hat. Ian Fleming ist ja zuerst überhaupt nicht überzeugt gewesen von diesem Casting und dann hat er den Sean Connery auf dieser Leinwand gesehen und hat echt gemerkt, hey, shit, das ist ne. Und hat sogar dann, die Vita von James Bond noch abgeändert, dass er einen schottischen Ursprung hat, weil der Sean Connery ja Schott ist. Und ja, also da habe ich mir dann selber eingestehen, ja, also der Einfluss, den der Connery auf die Figur kann, das heute noch ganz viele Leute immer noch sagen, das ist echt die Ausgeburt von James Bond, da muss ich einfach sagen, ja, er ist es einfach. Oder er ist es gewesen. Und ja, darum ist er jetzt definitiv mit Platz 1. Jetzt haben wir den 5er Olymp gehabt von den Bond-Darsteller. Das ist eigentlich mehr noch so ein bisschen Zuckerli gewesen, was ich jetzt da eingefügt habe, weil ursprünglich hatte ich eine andere Idee gehabt, und zwar der 5er Olymp von den besten Bond-Filmen. Und dann habe ich so gedacht, ja, wenn man 5er Olymp macht mit den besten Bond-Filmen, müsste man jetzt erst noch fast über die schlechtesten Bond-Filme reden. Oder?
Und jetzt ist es wieder eine Zeit für einen 5er Olymp hier in diesem Podcast. Viel Spass.
Hallo? Top 5, oder besser gesagt Flop 5, die schlechtesten James-Bond-Filme. Und da habe ich eigentlich auch schon ein bisschen Erfahrung in diesem Spätzünder-Universum, weil ich ja mir auferlegt habe, die 13 schlechtesten Bond-Filme zu schauen. Und das kann ich schon mal verraten, der eine oder andere taucht jetzt hier in diesem 5er Olymp auch wieder auf. Und ich dachte, ich fange jetzt mal mit der Flop 5 an, damit wir dann am Schluss mit den Besten können aufhören können. Das findet ihr sicher auch eine gute Idee. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir an mit Platz 5. Vielleicht erratet ihr ja schon, um welchen Film das es geht.
I was always very interested to meet you. I heard so much about you from Vespa. If she hadn't killed herself, we would have had you too.
Are you going to tell us who you work for?
The first thing you should know about us is that we have people everywhere.
I thought I could trust you. You said you weren't motivated by revenge.
I'm motivated by my duty.
I think you're so blinded by inconsolable rage that you don't care who you hurt. When you can't tell your friends from your enemies, it's time to go.
You don't have to worry about me.
Ja, ich hätte es ja noch ein bisschen besser zusammenschneiden, die Trailer, aber irgendwie, ja, merkt man ja da meine Leidenschaft, Kill Your Darlings und so, das ist bei mir eben bei James Bond noch ein bisschen schwierig. Der kennt welchen Film, das ist hoffentlich Quantum of Solace, 2008, James Bond, gespielt von Daniel Craig, Regie Mark Forster, Schweizer Regisseur, ist noch sicher ohne Begriff. Und das war ja der Nachfolger von Casino Royale. Der hat 2006 recht vor Ohren gemacht, weil man dort ein bisschen etwas Neues probiert hat, James Bond ein bisschen menschlicher dargestellt hat. Und der Schluss, ja, jetzt muss ich es noch schnell ankündigen, aber die sind mir auch bewusst, dass ich hier durch Spoiler, aber echt, damit ich es noch gesagt habe, ich spoilere hier jetzt über jeden Bond-Film. Einfach nur, dass ihr das wisst, falls ihr die noch schauen wollt, dann stellt ihr jetzt gescheiter ab und kommt dann zu einem späteren Zeitpunkt zurück. Aber eben, der Schluss ist ja sehr untypisch für einen Bond-Film, weil normalerweise am Schluss der Bond immer mit seiner Frau zusammen ist und ja, Friede, Freude, Eierkuchen, tipptopp, da wird dann noch schön geschnackt und so und alles gut. Und bei Casino Royale, schon der ganze Film ist ein bisschen anders aufgebaut gewesen, James Bond, der Fehler macht etc. und sich noch ein bisschen finden als Figur und am Schluss eben die Frau oder seine grosse Liebe, muss man auch sagen, das ist ja ein Novum, nicht ein Novum, 1969, ja, mit On Her Majesty's Secret Service, dort hat er sich ja auch schon verliebt gehabt, sogar geheiratet, aber eigentlich ist es näher so wie in dieser neuen, in dieser neuen Zeit, wo wir unterwegs waren, 2006, ein bisschen ein Novum gewesen, dass James Bond sich verliebt und dann von dieser Figur verraten wird, von dieser Vesper Lind. Und sie stirbt am Schluss und er ist völlig am Boden zerstört etc. Und am Schluss trifft er dann den Mann, der eigentlich hinter all dem gesteckt hat, wo er dann seine berühmte Ziele als erstes das erste Mal sagt, mein Name ist Bond, James Bond. Und dann ist Casino Royale fertig gewesen. Und für mich wäre das eigentlich so ein super Abschluss gewesen, für die Reihe neu aufzulegen. Das Problem war dann, der ist so erfolgreich gewesen, der Film. Und man hat so Freude gehabt, dem neuen Ansatz von James Bond, dass man dann gesagt hat, ja, wir müssen jetzt einfach eine direkte Fortsetzung machen zu diesem Film. Und das ist dann Quantum of Solace geworden. Was dort noch ein bisschen reingespielt hat, das war in der Zeit gewesen, wo drei Buchautoren zu Hollywood auf Barrikaden sind gegangen, weil sie einfach hundsmiserable Umstände hatten in ihrem Arbeiten und dann gestreikt haben. Und da ist eben das Drehbuch von Quantum of Solace so betroffen gewesen. Und da haben dann Daniel Craig und Mark Forster müssen einspringen, weil die drei Buchautoren gestreikt haben. Und mir denkt, man merkt es im Film halt auch ein bisschen an. Und man merkt im Film auch vor allem an, dass der Mark Forster nicht unbedingt Action-Regisseur ist. Also das ist alles so verschnitten und wahrscheinlich auch noch so ein bisschen aus dem Zug von den Bourne-Filmen, wo ja auch anfangs 2000er sind rausgekommen. Ich so, man erkennt fast nichts. Also man muss den Film etwa 5, 6, 7 Mal gesehen haben, bis man mal ein bisschen checkt, was passiert eigentlich in den Action-Szenen. Ich muss aber sagen, Quantum of Solace ist nicht der oberste Rohrkrepier von den Daniel Craig Filmen, weil man, ich muss sagen, zumindest storymässig und so, finde ich ihn interessant. Also es geht ja darum, dass der Bond eben herausfinden will, wer ist eigentlich wer ist in der Organisation, wo offenbar im Casino Royale die Vesper unter Druck gesetzt hat, dass sie ihn verraten hat. Und ja, es ist nicht so wahnsinnig gut umgesetzt. Ja, Bond-Darstellung von Daniel Craig, ja, muss man sagen, okay, ist wieder im ähnlichen Stil wie bei Casino Royale. Das Einzige, was mir dort nervt, er ist ein hoher asoziales Arschloch. Also er ist wirklich völlig nur auf seine Rache aus und gar nicht mehr so, wie er am Schluss von Casino Royale ist präsentiert worden. So wie er dort steht, so von wegen, hey, mein Name ist Bond, James Bond. Wie könnte mir im Fall nicht der Wichser. Und bei Quantum of Solace wird das so fast ein bisschen rückgängig gemacht, hat mich gedacht. Aber eben, es ist wieder eine sehr emotionale Darstellung und halt auch, man spürt die Zerrissenheit und den Hass, den er irgendwie hat und so. Und am Schluss macht er auch eine Entwicklung durch, wo ich muss sagen, ja, das ist nachvollziehbar, ja, für das Zeichen. Und darum muss ich auch sagen, also Bond-Darstellung bei Quantum of Solace, okay. Ja, wirklich so ein schönes Okay. Bond-Frauen, die dort vorkommen, ja, das ist auch ein anderes Thema. Man hat da die Olga Kurilenko, die ja selber auch irgendwie auf Rache aus ist, wo irgendwie so eine Diktator ihre Familie umgebracht hat und noch vergewaltigt und weiss ich was. Und Gemma Arterton spielt auch noch mit. Sie spielt Strawberry Fields, wo man wieder so bei diesen alten Bond-Girl nehmen wäre, wo, ja, kann man sich darüber streiten, ob das wirklich so emanzipierte Wahl war vom Namen, aber ja, ist einmal dahingestellt. Die haben mich auf jeden Fall nicht so gepackt, im Gegensatz zur Eva Green, die ja bei Casino Royale eine sehr starke und emanzipierte Frau gespielt hat, sind die so ein bisschen Beigemüse halt wieder. Was hier auch noch Novum ist, der Bond hat zwar mit der Camille, also die Olga Kurilenko spielt, so ein bisschen fast, ja, techtelmächtel kann man eben nicht sagen, weil sie bauen nie so eine Liebesbeziehung auf im ganzen Film, sie küssen sich am Schluss, aber merke ich beide, ja, wir sind echt kaputte Leute und so. Und das habe ich eigentlich noch cool gefunden, weil sie zieht so von dannen, ohne dass sie dann im James Bond am Schluss im Nest landet. Das hat mir eigentlich noch gefallen, das war auch ein neuer Ansatz gewesen. Aber sonst so, von der Darstellung her, also gerade Gemma Arterton, die kommt völlig drunter. Die wird eigentlich nur so als Gimmick gebraucht, dass man dann so einen Callback kann machen an Goldfinger, wo sie dann irgendwie im Öl erstickt wird. Also Analogie ist natürlich, dass bei Goldfinger die eine Dame mit Gold übergossen wird und wegen dem die Haut nicht mehr schnaufen und sie verreckt. Und bei Quantum of Solace wird das dann einfach mit Öl gemacht. Ja, also, ja, eben, eigentlich nicht erwähnenswert. Der Bösewicht genau gleich, nicht erwähnenswert. Der Mathieu Almaric, ja, vergessenswert, kann man jetzt hier sagen. Dominic Green sollte irgendwie das Brain sein. Gott, das Jura-Anglizismen, das Hirn sein hinter einer riesen Organisation, Quantum. Und ja, das kauft man ihm auch nicht so ab. Der ist so ein bisschen farblos. Und sein Sidekick, da, der Elvis, gespielt von Anatole Taubmann, begnadeter Schweizer Schauspieler, kommt dort völlig nicht zur Geltung, dünkt es mir. Was sie in diesem Film auch nicht hat, sind Gadgets. Aber das hat ja Casino Royale schon so ein bisschen salonfrei gemacht, dass man ein bisschen weg will von dem übertriebenen Effekthaschereischen. Und halt, ja, das einzige Gadget, das sie irgendwie haben, ist eigentlich MI6. Die haben irgendwie so Bildscreens, wo man irgendwie drauf Zeug herumschieben kann und weiss ich was. Aber sonst so, der Bond hat eigentlich nichts Spezielles so als Gadget, irgendwie so explodierende Schreiber oder irgendetwas oder Uhren oder ich weiss doch nicht was. Das kann man jetzt hier mal aussen vorlassen. Spass an diesem Film, ja, ich weiss nicht, wie. Ich muss sagen, er ist für mich, wo ich ihn das erste Mal gesehen habe, 2008, bin ich richtig enttäuscht gewesen. Das ist schon der einzige Bond, wo ich nicht mehr als einmal im Kino gesehen habe. Aber mittlerweile muss ich sagen, ist er für mich durch das Wiederschauen und so und auch durch das, dass ich ja meine Arbeit geschrieben hatte, dann Bachelorarbeit, habe ich den Film auch ein paar Mal schauen, halt auch, weil er auch als einer der gewalttätigeren Bond-Filme zählt. Muss ich sagen, kann ich mittlerweile ein bisschen mehr abgewinnen als am Anfang. Eben auch durch das, dass ich ihn jetzt ein paar Mal gesehen und auch ein bisschen verstanden habe, was eigentlich in den Action-Szenen abgeht. Aber eigentlich ist es, ja, es ist so belanglos, so ein bisschen. Also man kann ihn gut schauen, ich finde, der macht jetzt im Gegensatz zu anderen Sachen, die wir dann später noch dazukommen, macht er für mich nicht viel kaputt. Also ja, kann man sich mal geben, wenn man will, muss man nicht unbedingt tut eigentlich die Story von James Bond aus Casino Royale weiterverzählen, aber irgendwie nicht so, wie ich mir das eigentlich gewünscht hätte. Also mein Wunsch wäre eh gewesen, dass man Casino Royale für sich würde lassen und er einfach wieder eigenständige Geschichten erzählt und nicht eine Fortsetzung macht. Aber eben, ja. Darum ist jetzt nicht der gröbste Rohrkrepierer unter den Bond-Filmen, aber ja, eben eigentlich so ein bisschen belanglos. Eigentlich müsste man gar nicht gross über den Film reden. Und dann würde ich sagen, kommen wir doch zu meinem Platz 4.
Project Main Strike. A secret plan. For which each of you will pay me $100 million.
The secret weapon.
Someone will take care of you.
Oh, you'll see to that personally, will you?
The name is Bond. James Bond.
And I'm Dick Tracy and you're still under arrest.
A View to a Kill, 1985, der letzte Bond-Film mit Roger Moore. Oder Roger Moore, je nachdem, ob man es amerikanisch oder englisch ausspricht. Ja, der Roger Moore, habe ich ja schon angesprochen, ist für mich immer so ein bisschen schwierig gewesen, halt, durch seine Darstellung als James Bond. Und bei diesem Film kommt einfach noch ein Faktor dazu, den er in den vorderen Filmen nicht unbedingt gehabt hat. Und das ist sein Alter. Er war 57 gewesen, als er diesen Film gemacht hat. Und man sieht es einfach verdammt. Also, schon nur, er hat sich ja noch irgendwie operieren vorher, so Schönheits-OP gemacht. Und das sieht man schon mal. Und er halt, merkst du einfach, dass er bei jeder Szene quasi, also ich meine schon nur, wenn er irgendwie ein bisschen aus dem Zeug rumsäckeln ist, irgendwie Stunt-Double müssen einspringen, weil er, alte Eingesessene her, das nicht mehr hergebracht hat. Ist ja verständlich. Aber ja, also ich muss zwar sagen, der Film an sich macht mich jetzt nicht hässig, sagen wir es mal so. Also genauso wie Quantum of Solace mich auch nicht hässig macht. Das ist mehr so, ja, böh. Ist jetzt einfach einer von denen, die ich glaube am wenigsten gesehen habe. Was man im Film hoch muss anrechnen, ist der Bösewicht. Gespielt von Christopher Walken. Einer von meinen absoluten Lieblingsbösewichten in einem Bond-Film. Und sein Sidekick, oder seine Sidekick, Mayday, gespielt von Grace Jones. Also die zwei, die sind wirklich, also der Hammer. Das muss man dem Film wirklich hoch anrechnen. Wo man ihm wieder muss Abzug geben muss, ist nicht Bond-Girl, Tanya Roberts. Sie ist ja vor kurzem auch verstorben. Nicht, dass ich sie nicht in Ehre würde halten, aber einfach die Darstellung in diesem Film, sorry. Also, das ist so das 0815 Damsel in Distress Bond Girl, wo man einfach immer muss retten und nehmen, oh, James. Das geht dann mit der Zeit recht auf den Sack. Und ja, auch ein Grund, warum sie den Film nicht so cool finden. Und dann, die Story ist eigentlich so, nochmal Goldfinger Goldfinger aufgenommen. Der Max Zorin, also gespielt von Christopher Walken, der irgendwie ein Erdbeben provozieren, damit nach Silicon Valley, wo ja die ganzen IT-Sachen irgendwie hergestellt werden, er überflutet wird und er dann irgendwie mit seinen Computerchips irgendwie Stutz kann machen. Also, es ist ganz wirr, irgendwie. Und ja, Action-Szenen gibt es eigentlich auch nichts wirklich erwähnenswertes. Also, ausser jetzt gibt die Snowboard-Szene am Anfang, wo so ein blöder Beach Boys-Song noch eingespielt wird, weil ich irgendwie vorher keinen Sinn macht. Und eben ein 57-jähriger Roger Moore, wo man so denkt, hey Mann, ja, als ob der das noch die Stange würde bringen auf dieser Piste. Ja, ja, eben. A View to Kill macht dem nicht hässlich, kann man sich auch mal geben, finde ich. Aber ja, es ist jetzt nichts. Finde jetzt hat der Bond-Reihe nicht wirklich so etwas Erwähnenswertes hinzugefügt. Darum würde ich sagen, kommen wir zum Platz 3.
Your freedom came at too high a price.
The mission was compromised. The same person who set me up then has just set me up again. So I'm going after him. Got your attention.
Tell me what you know of James Bond.
He'll light the fuse on any explosive situation.
Show me the diamonds.
Don't blow it all at once.
What happened to you?
Bond.
And be a danger to himself and others.
I'm going to let him mix things up a little.
My friends call me Jinx.
My friends call me James Bond.
Wenn man bei Musik sagt, Songs wachsen durch das, dass man sie mehr hört, ist jetzt Die Another Day das Gegenbeispiel. Das ist ein Film, den habe ich der ist geschrumpft für mich. Ja, der ist sensationell gefunden, als ich ihn das erste Mal gesehen habe. Und der ist dann mit jedem Wiederschauen ist er geschrumpft. Also, ich habe ihn immer wie weniger gut gefunden. Und Die Another Day ist ja das Paradebeispiel, von Effekthascherei, warum, dass man dann überhaupt die ganze, Serie, James Bond Serie, mit 2006 mit Casino Royale neu gestartet hat. Die Another Day hat einfach so ein bisschen alles kaputt gemacht. Dort hat man alles reinpacken, was man irgendwie findet. Das war noch irgendwie ein Jubiläum vom James Bonds 40-Jahre-Jubiläum. Und dann denkt, ja gut, ja, dann tun wir jetzt dort noch so Referenzen an jeden vergangenen Film noch irgendwie bauen und so. Und dann, das Highlight wisst ihr, wenn ihr den Film gesehen habt, also das Lowlight, muss man zwar eher sagen, wenn der James Bond einfach auf einem Tsunami surft und das ist so schlechte Anfangs 2000er Computertechnik, also da lachst du wirklich, da lachst du einen ab, wenn du das siehst. Ich muss aber auch zu diesem Film sagen, der macht mich auch nicht hässig. Es ist irgendwie eine logische Konsequenz gewesen, dann zumal, dass man das irgendwie so gemacht hat, unsichtbares Auto und weiss ich was alles. Also, es ist so ein bisschen wie der Zenit dann zumal beim Roger Moore mit Moonraker, wo man halt einfach wirklich völlig an die Spitze getrieben hat und einfach nur noch spassige Filme machen wollte, die einfach keine Substanz haben. Und wenn man Day Another Day in diesem Gesichtspunkt anschaut, kann ich diesen Film ehrlich gesagt immer noch ein bisschen geniessen. Also, ja, muss man sich überhaupt nicht geben, kann man aber. Was nach so Bond-Darstellung angeht, ja, Pierce Brosnan ist dann zumal, glaube ich, knapp 50 gewesen und man merkt es mal ein bisschen an. Man sieht zwar, dass er noch Spass hat, der Rolle, aber auch so als Womanizer und Actionheld habe ich ihm das auch nicht mehr so richtig abgekauft. Der Bösewicht ist völlig vergessenswert, der Toby Stephens. Über den muss man gar nicht mehr viel sagen, der ist wirklich, kann man vergessen, wo ja auch noch irgendwie durch Gesichtsoperationen oder weiss ich was. Ja. Lassen wir es einfach sein. Frauen, Miranda Frost, gespielt von nicht Rosamunde Pilcher, nicht Rosemary's Baby, Rosamund Pike, die finde ich überzeugend in diesem Film. Sie spielt ja so ein eine zwielichtige Figur und ich finde, die bringt das wahnsinnig gut rüber. Man hat sie dann noch gesehen bei Gone Girl, wo sie dann so wirklich sich austoben. Also für sie gibt es ein dickes, fettes Herz. Bei Halle Berry, wo ja das Hauptbond-Girl spielt in diesem Film. Sie war dann so ein bisschen am Zenit von ihrer Karriere und ja, logische Wahl, muss man sagen, aber ja, hat jetzt irgendwie von mir aus gesehen nicht so wahnsinnig viel in diesen Film hineingebracht. Gadgets, ich habe schon ein bisschen angesprochen, ja, da wird es an die Spitze getrieben. Da wird einfach Referenz nach der anderen reingehauen. Der Bond besucht ja noch den Q so in seinem Labor und dann sieht man auch so Sachen, die er irgendwie in der Vergangenheit mal gebraucht hat, so wie das Krokodil-U-Boot das Jetpack aus Feuerball und so und irgendwie die Schuhe mit der Klinge vorhin und so, ja. Er hat dann so einen Ring, wo man kann Scheiben kaputt machen kann. Und eben, wie schon gesagt, das unsichtbare Auto und so. Ja, es ist einfach so völlig drüber. Und darum muss ich sagen, ja, man kann irgendwie mit dem Film hat man noch ein bisschen Spass. Muss ich ehrlich sagen, ich habe ja auch noch geschaut im Zuge von meiner Challenge, die 13 schlechtesten Bond-Filme zu schauen. Und dort war der auch dabei gewesen. Und ich muss sagen, bis kurz vor Schluss habe ich ihn recht easy gefunden. Der Schluss spielt dann so in einem Flugzeug. Der Schluss, kann man abstellen. Also, den muss man nicht unbedingt sehen. Und das ist halt ein CGI-Wirrwarr, also Computertechnik, wo man halt anfangs 2000er irgendwie angefangen hat damit. Und dann halt einfach extrem schlecht ausgesehen haben. Also, dann zumal vielleicht noch nicht unbedingt, außer jetzt dort, wo der Bond auf dieser Welle surft. Aber extrem schlecht alt geworden, muss man sagen. Aber irgendwie noch lustig, also kann man sich mal geben. Also wie gesagt, der macht einem nicht hässig. Es ist jetzt nicht der Rohrkrepierer, finde ich, wie alle Bond-Fans sonst sagen. Kann man sich durchaus mal geben. Und schade ist halt echt, dass das der letzte war von Pierce Brosnan, weil er hat eigentlich noch gerne weitergemacht. Die Produzenten aber dann wie rausgekickt und es hat mich ein bisschen schade gedacht, dass das dann so wie der Abschluss war von Pierce Brosnan, weil ich finde, er hätte einen besseren Abschluss verdient gehabt. Aber ja, das mal, sei mal dahingestellt. Dann kommen wir jetzt zu meinen zwei ersten Plätzen. Und das sage ich jetzt schon mal im Voraus. Das sind die mich wirklich hässig gemacht haben. Also Platz Nummer 2.
Why would I betray you?
We all have our secrets. We just didn't get to yours yet.
Name?
Bond. James Bond.
So you're not dead?
Hello, Q. I've missed you.
When our secret finds its way out, it'll be the death of him.
James Bond. License to kill. History of violence. I could be speaking to my own reflection. Only your skills die with your body. Mine will survive long after I'm gone.
History isn't kind to men who play God.
Ja, lange überlegt, ist das jetzt wirklich mein absoluter Hassfilm und soll ihn auf Platz 1 tun. Aber ich kann ihm gleich noch etwas abgewinnen. Ich rede von No Time to Die, wo letztes Jahr ist rausgekommen im 2021, nachdem das ja etliche Mal verschoben worden ist. Und ich habe mich auch wirklich auf den Film gefreut gehabt. Und auch ein bisschen gewisse Erwartungen gehabt an den Film. Es ist der letzte mit dem Daniel Craig. Und, ja. Wenn der Film Sünderfolge Nummer 1 gelost hat zu No Time to Die, dann wisst ihr schon ein bisschen, wie ich zu diesem Film stehe. Was mein grosses Problem ist an diesem Film, er ist eine Fortsetzung zu einem Film, was von mir aus gesehen auch schon völlig verkackt hat, also Spectre. Kommen wir da vielleicht später noch dazu, je nachdem. Ja, und eigentlich, ja, ich bin in den Film reingehockt und habe meine Abneigung gegenüber Spectre so ein bisschen probiert auszublenden und gefunden, jetzt gibt dem Film eine Chance, vielleicht reissen sie ja zu Ruhe nach. Und ich habe dem Film sehr viel verzeiht bis in die Mitte und dann hat er mich einfach wirklich nur noch hässig gemacht. Es geht darum, dass man, wie gesagt, die Story von Spectre, die ich schon völlig hanebüchen angefangen, irgendwie noch weiterverzählt und gleich eben so wie auch schon bei Day Another Day irgendwie Referenzen einbaut an andere Bond-Filme, die aber in diesem Kontext hier, in diesem Film überhaupt keinen Sinn machen, weil ja eigentlich die ganze Craig-Reihe sich ja wie will, absondern von den vorherigen James-Bond-Filmen, oder? Hat man ja mit Casino Royale quasi etabliert gehabt. Aber dann gleich wieder irgendwie Bezug nimmt auf alles, was vorher war, ist, man baut irgendwie Sachen ein von On Her Majesty's Secret Service, irgendwelche Soundfragmente und so, wo man irgendwie sich so fragt, hä, warum jetzt und so. Ja, es wollte einfach wirklich nur noch, es ist einfach ein scheiß Drehbuch. Das muss ich jetzt echt so sagen. Ein scheiß Drehbuch. Der Film macht mir keine Freude, obwohl es ein paar Szenen hat, die cool sind. Und darum ist er jetzt auch noch auf meinem Platz zwei von den Flops, weil er hat immerhin noch so zwei, drei Sachen, die ich gerne noch schaue, die ich auch jetzt ein paar Mal Szenen nochmal habe geschaut. Beispiel Kuba mit der Ana de Armas, finde ich immer noch super, obwohl eigentlich die Szene an und für sich, also im Kontext vom ganzen Film, überhaupt keinen Sinn macht und so. Aber es ist echt so ein Flickwerk, habe ich auch schon gesagt gehabt, und der Schluss, der steht für sich. Und wo sie für mich einfach die Figur James Bond so richtig kaputt gemacht haben. Weil das, was ich am Anfang schon habe erwähnt habe, der Inbegriff vom Überlebenswillen von dieser Figur, die einfach am Tod ins Gesicht lacht und sagt, weißt du was, du kannst mir im Fall nichts. Ich bin der James Bond und ich komme mit allem irgendwie klar. Und dort plötzlich fängt er dann, nö, jetzt komme ich halt nicht mehr klar mit dem. Nö. Ja, eben, wie gesagt. No Time to Die. Mit Platz 2 von den grössten Flops in Bond-Reihe. Mit Platz 1 habe ich schon so ein bisschen angetönt. Und da würde ich jetzt gerne meine Schwäne nochmal ins Spiel bringen. Ratet ihr euch, um welchen Film das geht?
Ich weiss noch, das ist so herzig. Wir haben uns dort im Kino gehockt. Dann war kaum der Film fertig, schaut sie mich so an. Dann hast du gesagt, es tut mir zu leid. Dann sag ich so, was, warum? So, ja. Hey, das ist so ein scheiß Film gewesen. Ich hatte das Gefühl, ich sei am Boden zerstört, weil der Film so schlecht
war. Ich bin so hässlich. Ich bin so hässlich aus dem Kino rausgekommen.
Bist du auch eine Bondin?
Überhaupt nicht!
Nee, ich muss nicht immer müssen.
So ein übelst beschissener, dämlicher Film.
Merci, Lo. Du hast es echt gut zusammengefasst. Und um welchen Film geht's?
You had no authority. None. Mexico City. What were you doing there?
I was taking some overdue holiday.
0 to 60 in 3.2 seconds. A few little tricks up her sleeve.
Do one more thing for me.
What do you have in mind?
Make me disappear.
You're crossing over to a place where there is no mercy.
You're protecting someone.
Get away from me!
Get away from me, das ist genau das richtige Stichwort für den Film. Gang weg, Spectre. Der hat es einfach nicht gebraucht. Das Problem bei diesem Film, warum ich so einen grossen Hass aufgebaut gegen den Film, ist einfach, sie haben mit Casino Royale haben sie die Figur neu neu vorgestellt, die Figur von James Bond. Bei Quantum of Solace haben sie es weitergeführt, konsequent. Und bei Skyfall hat man dann wieder so ein bisschen probiert, ja, das so ein bisschen in eine Waage hineinzubringen. Also die vergangenen James Bond-Filme, was James Bond-Filme früher ausgemacht hat, und die neuen Zusätze, die man mit Craig gemacht hat, so ein bisschen geerdeter, ein bisschen realistischer, ein bisschen zerrissener, was die Figur angeht und so. Jetzt, mit dem haben sie verdammt gut gemacht bei Skyfall. Und Spectre ist dann so ein bisschen der gewesen, wo man Skyfall wieder eine Fortsetzung gemacht hat, obwohl man eigentlich auch gewusst hat, dass es bei Quantum of Solace eigentlich schon ein bisschen in die Hose ist gegangen. Und das berühmt-berüchtigte Retconning. Ja, das hier in diesem Podcast auch schon ein paar Mal gesagt. Also das heisst, wenn man nachwirkend geht, Sachen neu erklären, die eigentlich von Anfang an, wo eigentlich vorher noch gar kein Thema waren. Sprich, man hat dann der Blofeld wieder eingeführt, weil man die Rechte wieder bekommen hat an diesem Superbösewicht, der lange eben bei jemand anderem war. Und hat dann einfach ums Verrecken in diesen Film irgendwie reinmurksen müssen. Und dann ist der Blofeld, weil das ja so der Obermotz ist von James Bond, der Obermotz-Bösewicht von allen James Bond-Filmen, hat man dann müssen rückwirkend irgendwie für alles verantwortlich machen, was passiert ist mit dem James Bond. Sprich, Casino Royale ist eigentlich der Blofeld dahinter gesteckt, Quantum of Solace auch. Skyfall hat man dann auch noch müssen retconnen, weil man gefunden hat, ja, der Silva dann, der hat ja eine eigene Motivation gehabt, der hat ja eigentlich der Emma fahren, also James Bond ihre Chefin. Und hat dann auch dort dann gefunden, ja, der ist eigentlich auch ein engagiert gewesen vom Blofeld und so, und der hat das irgendwie alles im Sinn gemacht vom Blofeld. Und darum hasse ich den Film. Wirklich, ich hasse ihn. Das ist so, das hat mich so angekotzt. Die Lo hat es ja gut gesagt. Der ist so scheisse, der Film. Steht für nichts, macht einfach wie alles kaputt, was irgendwie vorher war. Und das ist das grösste Problem. Was ich bei diesen Fortsetzungen muss sagen, weißt, es gibt vielleicht scheiß Fortsetzungen. Das Coole ist auch, wenn sie den Vorgänger nicht kaputt machen. Und das war ja bei den Bond-Filmen immer so ein bisschen, oder? Es hat immer so ein bisschen Hit and Miss gehabt. Aber, wenn mal ein Film scheiß war, hast du zumindest können sagen, ja, er macht auch das vorher nicht kaputt. Und das ist, Spectre ist das Paradebeispiel dafür, der hat mir wirklich alles kaputt gemacht. Also, ich habe wirklich richtig grusig am Boden gekotzt und ich hasse den Film je länger, umso mehr. Und dann kommt noch dazu, dass er sehr schlecht ausgeleuchtet ist und nein, also eben. Ich muss eigentlich gar nicht viel mehr sagen zu diesem Film. Das ist wirklich Hass pur. Mein absolut Hass-Bond-Film und darum ist er auf meinem Platz Nummer 1. Jetzt gehe ich gleich noch schnell durch, was man so ein bisschen muss sagen, Bond-Darstellung. Schon dort fängt es an. Man merkt mit Daniel Craig an, dass er einfach keinen Bock mehr hatte, die Rolle zu spielen. Er ist wirklich nur noch so ein bisschen nebenbei, ist noch ein bisschen dabei und tut das ins Zeug abliegen, aber ja, irgendwie das, was man noch so gemerkt hat bei Casino Royale oder auch bei Skyfall, wo man merkt, der ist noch so voll dabei bei dieser Rolle und so und will wirklich etwas reinbringen. Spectre, nichts. Liert einfach sein Zeug ab, Analogie zum Sean Connery bei You Only Live Twice. Also wirklich einfach unterste Findung, ehrlich gesagt. Bondfrauen, ja, ich habe es auch schon ein paar Mal erwähnt in diesem Podcast, Lea Seydoux, mag sein, dass das eine gute Schauspielerin ist und so, ich möchte ihr da auch nicht irgendwie absprechen, dass sie es eigentlich im Griff hat, aber nein, als Bond-Girl, dass sich der Bond in die verliebt, nein, kaufe ich diesen beiden einfach nicht ab, die Liebesgeschichte. Ja, Lea Seydoux als Bond-Woman, und dann hat man ja noch Monica Bellucci noch eingebaut, die eigentlich ursprünglich bei Tomorrow Never Dies schon hat so als Bond-Girl spielen. Paris Carver wäre eigentlich ihre Rolle gewesen, die er von Terry Hatcher ist gespielt worden, wo man ja aus Desperate Housewives und aus der Superman-Serie aus den 90er Jahren kennt. Nein, man sind mit 50 hat man sie noch so fadenscheinig noch eingebaut. Habe ich zwar cool gefunden, dass man endlich jemanden nimmt, der etwas älter ist, aber man macht auch nichts aus ihr. Das ist wirklich einfach so. Der Bösewicht, Christoph Waltz aus. Als Halbbrütsch von James Bond, wo ja dann der grosse Zampano ist, hinter allem. Ja, Christoph Waltz. Ich habe ihn grandios abgefeiert beim Tarantino-Film Inglourious Basterds. Bei Django Unchained habe ich ihn auch noch so okay gefunden, obwohl er dann nochmal genau das Gleiche gemacht hat. Und das macht er eigentlich seither die ganze Zeit. ja, logische Wahl gewesen, wieder einmal, aber einfach auch überhaupt nicht mutig und, ja, und dann ist er der Grossböse, der hinter allem steckt. Nein, merci. Gadgets, ja, ja, Bond hat ein Auto. Ja, Wahnsinn. Spass und Problem habe ich mir noch aufgeschrieben. Ich habe wirklich nur ein Problem mit dem Film. Also es ist einfach, er ist einfach von A bis Z, muss ich sagen, ist das einfach für mich einfach eine Katastrophe. Man kann, am Anfang, muss man sagen, kann man noch etwas abgewinnen. Der One-Shot, den sie gemacht haben, da, die Sequenz, ja, easy. Aber ja, irgendwie rettet das den Film am Schluss so nicht. Und darum Spectre bei mir einfach auf dem Platz 1 von den grössten James-Bond-Flops. Und jetzt habe ich mich sehr aufgeregt und darum würde ich jetzt eigentlich gerne mal noch über etwas Schöneres reden.
Und jetzt ist es wieder eine Zeit für einen Fünfer-Olymp hier in diesem Podcast. Viel Spass.
Hallo? Jetzt kommen wir zu den Top 5, meine absoluten Lieblings-James-Bond-Filme. Und da muss ich jetzt schon mal etwas vorausschicken. Es wird auch eine sehr kontroverse Liste sein, weil gewisse Filme hier auf dieser Liste nicht auftauchen, die unter Bond-Fans normalerweise eigentlich sehr hoch geschätzt werden. Und ja, ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Ich fange jetzt mal an mit Platz 5 und der taucht auch bei ganz vielen anderen auf einer Top 5 Liste auf von den Lieblings-James-Bond-Filmen und ja, da habe ich natürlich auch ein Ausschnittli für mich.
So, he's back. Another Bulgarian they use as a killer. Take a look. You should remember him. This man kills for pleasure.
James Bond, that notorious, amazing Dr. No secret agent is back and half the world is out to kill him. As he pits his murderous talents against the Iron Curtain and its velvet women.
Well, I'll tell you something, Coltoni. You're one of the most beautiful girls I've ever seen.
I think my mouth is too big.
No, it's the right size. For me, that is.
From Russia with Love aus dem Jahr 1963. Der zweite James Bond Film, den es gegeben hat. Wenn man jetzt mal den Fernsehfilm Casino Royale aus den 50er Jahren ausklammert, also der zweite aus der offiziellen James Bond Filmreihe. Und das ist für mich, einfach so der das Ganze für mich so ein bisschen losgetreten hat. Man hat Dr. No vorher, dort hat man sich mal so ein bisschen hergefühlt, hat mal die Figur etabliert, aber bei From Russia with Love, dünkt's mir, haben sie erstens die Figur so cool und brutal geil weiterentwickelt, haben schon Sachen eingebaut, die später noch ein Thema sind geworden. Eben, viele sagen ja, 1964 mit Goldfinger sind eigentlich so ein bisschen das typische James-Bond-Dings entwickelt worden. Ich bin einer, der behauptet, dass bei From Russia with Love eigentlich angefangen hat. Man hat James Bond am Anfang, der irgendwie zu seinem Chef geht und dann kommt dort Q zum ersten Mal vor. Er heisst zwar dort noch eine Q, aber gibt dem James Bond so einen Koffer mit Gadgets drin und so. Und es geht echt so ein bisschen um den Konflikt mit den Russen und alles. Und so eine fadenscheinige Story, man will James Bond irgendwie auf Russland locken, weil die Dame, wo dann noch eine Rolle spielt, sich offenbar, ja, Führungszeichen, James Bond verliebt hat, durch ein Foto, das sie gesehen hat und so. Aber eigentlich geht es eigentlich nur darum, den MI6 irgendwie aus der Reserve zu locken, weil man so eine Dechiffriermaschine hat. Und der MI6 weiss zwar, dass das irgendwie beabsichtigt ist von den Russen, haben sie noch das Gefühl gehabt, dass es die Russen sind, aber finden dann, hey, wir schicken jetzt den Bond dorthin, dass er die Dechiffriermaschine definitiv abzügeln kann. Mit dem im Hinterkopf behalten, dass es eben Fallen ist. Und dann kristallisiert sich eben raus, dass das gar nicht die Russen sind, die das geplant haben, sondern Spectre, also die böse Organisation hinter allem. Und das muss der James Bond selber noch herausfinden. Er hat ja Dialog mit dem Red Grant, mit dem Robert Shaw, grandioser Bösewicht, der ja den ganzen Film durch irgendwie so ein bisschen im Hintergrund agiert. Und er, wenn sie dann aufeinander treffen, checkt nicht Bond, dass es eigentlich eben Spectre ist, der das Ganze geplant hat und so. Und macht ihn dann im Zug fertig. Also eine der absolut geilsten Fight-Szenen zu dieser Zeit. Und ich muss sagen, auch heute noch. Also unglaublich. Und Sean Connery hat ja schon bei Dr. No eigentlich schon ein bisschen gezeigt, was es chattert. Und bei From Russia with Love hat er es auch noch an die Spitze getrieben. Ich finde, dort hat so all die Bond-Element, wo irgendwie in den späteren Filmen ja so ein bisschen einzigartig war, wo man mit dem Bond in Verbindung bringt, einfach so ein bisschen die Ausgangslage überhaupt erst geschaffen. Und die Story dahinter finde ich super und es ist jetzt nicht der Hurenknaller-Film. Also, es ist relativ, man muss ein bisschen reinkommen, glaube ich, halt, wie das halt so ist mit Filmen Anfang 60er. Er ist nicht extrem schnell erzählt und so, und man muss sich wirklich so ein bisschen eingerufen, aber ich finde einfach From Russia With Love einer von den absolut geilsten James-Bond-Filme und darum auf meinem Platz Nummer 5. Und dann kommen wir jetzt zu meinem Platz Nummer 4.
I want you to know this is nothing personal. It's purely business.
Killing me won't stop anything, Sanchez! See you in hell!
This private vendetta of yours could easily compromise Her Majesty's government.
You're going after Sanchez, aren't you?
Your license to kill is revoked. Effective immediately.
Das ist also einer, da streiten sich Geister unter den Bond-Fans. Also bei ganz vielen ist er zuvorderst auf den Top-Listen, bei ganz vielen ist er einer der schlechtesten. Ich liebe License to Kill. Das muss ich jetzt hier wirklich offen sagen. Darum mein Platz 4. 1989 rausgekommen mit dem Timothy Dalton, eben meinem zweitliebsten James-Bond-Darsteller. Und der hat dann zumal hat er das Geerdete und das Böse und die dunkle Seite von einer Figur so richtig schön überbracht, dünkt's mir. Man kann ihm natürlich auch vorwerfen, es ist echt ein Abklatsch irgendwie von einer Miami Vice Folge, wo man einfach irgendwie auf 2 Stunden Film ausgedehnt hat. Aber ich finde den nach wie vor einer der geilsten James-Bond-Filme, weil man den Charakter einfach auch mal von anderer Seite kennenlernt. Und eigentlich so ein bisschen das schon mal, den Weg schon so ein bisschen frei gemacht hat für das, was Daniel Craig gemacht hat. Echt das Geerdete und so ein bisschen, ja, dunkle und böse, was James Bond hat. Also ich kann es hier verraten, sein bester Freund, Felix Leiter, wird von dem Drogenbaron Franz Sanchez, wird so in ein Heyback hineingeworfen und dann wird ihm den Scheichen abbissen. Und James Bond will sich dann rächen an dem. Und wie ihr vielleicht schon gehört habt im Trailer, tut er sogar seinen Job künden, damit ich würde so von dieser Rache so getrieben wird, dass er dem Sanchez eigentlich reinmähen kann. Und ich finde das grandios. Gehen wir schnell ein bisschen durch den Film durch. Also die Bond-Darstellung von Timothy Dalton finde ich sensationell. Vielleicht sogar eine der besten jemals in einem James-Bond-Film, weil er eben so ein bisschen zeigt, wie er getrieben wird von dem Hass und dieser Rache und so. Bond-Frauen finde ich auch super in diesem Film. Da haben wir ja Talisa Soto, wo ja, die Freundin spielt von Sanchez, die ja noch irgendwie auspaged wird und so und eigentlich so ein bisschen das Opfer ist und sie kommt nicht von ihm los, weil halt einfach der hure krass Drogenbaron ist, wo man einfach nicht los wird. Und der James Bond ist dann so ein bisschen der Retter in der Not bei ihr und sie verliebt sich auch in ihn und es sind auch ganz viele Leute, die Darstellung ein bisschen schwach finden. Ich muss sagen, ich finde es super. Und Carrie Lovell, die ist einfach, also ich finde die grandios, die andere Bond-Frau, so ein bisschen eine emanzipierte CIA-Agentin, die James Bond dann noch zur Seite steht und ihm auch so ein bisschen Parole bietet. Und das hat mir eben recht gefallen. Der Bösewicht, einer von den absolut besten, muss ich jetzt hier sagen. Ist zwar echt so ein bisschen plump, so ein Drogenbaron, aber der Robert Davi, wie man ihm auch immer sagt, der bringt das einfach so gut über. Und du hast wirklich so. Es ist auch, was bei dem Bösewicht cool ist, du sympathisierst auf eine Art irgendwie mit ihm, obwohl er ein hoher Arschloch ist. Aber du findest natürlich am Schluss so geil, wenn Bond ihm so richtig aufs Dach gibt. Also, es ist so eine vielschichtige Figur und das gefällt mir eben. Ich finde, das hat man eben bei Spectre zum Beispiel nicht mehr hergebracht, wo man eigentlich erzwungenermassen hat, eine vielschichtige Figur machen, aber es ist nicht so viel drin gesteckt wie jetzt bei dem. Und ich muss sagen, er ist wirklich einer der absolut besten Bond-Bösewichte jemals, auch wenn er eben einfach nur ein Drogendealer ist. Aber das ist halt auch wieder so ein bisschen geerdete Geschichte. Es geht um einen Drogendealer, der Bond seine Freund irgendwie massakriert hat. Und ja, es ist einfach, simpel, aber mir dünkt es eigentlich völlig gut überbracht. Ja, extrem Spass an diesem Film, auch wenn er natürlich seine Probleme hat. Ich habe es schon angesprochen, eigentlich ist das eine verlängerte Folge von Miami Vice, dann zumal Ende 80er. Bond-Fans zum Teil eben, da scheiden sich die Geister. Die finden ihn super, die finden ihn scheisse. Ich finde ihn jetzt super, ich schaue den extrem gerne wieder. Auch wenn er eben wirklich so ein bisschen seine Schwächen hat, gewisse Sachen, die in diesem Film vorkommen. Aber kann ich euch wirklich mal empfehlen, falls ihr den noch nicht gesehen habt, ist für mich mit Platz 4. Unbestritten. Habe ich gar nicht gross müssen überlegen. Das ist wie klar. License to Kill, einer der absolut besten Bond-Filme. Und jetzt kommen wir zu den Top 3.
An avalanche of action. Bigger. Better. Different. It's got to be when he's around. Vistas of sweeping splendor. Different. It must be so if he's in the picture. Fabulous beauties, all of them dolls, every one different. They've got to be when he's around.
My name's Bond, James Bond.
Und das muss man jetzt erst mal schaffen. Also Bond-Darsteller, was nicht mal in meine Top 5 geschafft hat, wird jetzt hier quasi stellvertretend auf Platz 3 von meinen absoluten Lieblings-Bond-Filmen genannt. Und das ist On Her Majesty's Secret Service aus dem Jahr 1969. Und der Film ist ja dann zumal auch ein schlecht angekommen. Ich habe es schon angesprochen vorher. George Lazenby hat die Rolle von James Bond übernommen, von Sean Connery. Und das hat auch schon einen Ausschlag gegeben, dass viel weniger Leute ins Kino sind gegangen. Dann die Story an sich, dass sich James Bond verliebt und am Schluss heiratet. Und so ist, glaube ich, auch nicht so wahnsinnig gut angekommen. Aber mittlerweile ist der... Das ist so einer, der ins Positive wachsen. Je mehr dass man ihn sieht, umso lieber hat man ihn. Also, auch um mir geht es so. Und darum ist es mit Platz Nummer 3. Wunderbare, natürlich, drei Orte, viel in der Schweiz. Das ist jetzt nicht irgendwie ein Kriterium, dass ich das gut finde, aber das Setting passt einfach perfekt und die ganze Geschichte auf dem Schildhorn. Der Bösewicht muss ich auch noch ansprechen. Telly Savalas, den man ja als Kojak kennt, spielt hier der Blofeld. Also meine absolute Lieblingsinterpretation von dieser Figur. Und ja, für mich stimmt in diesem Film einfach wie alles. Abgesehen vielleicht von der Kameraführung zum Teil. Ich habe vor kurzem wieder mal geschaut und dann müssen sagen, ja, so schnittmässig und so, ja, ist er halt auch nicht unbedingt auf dem höchsten Level und so, aber es ist echt, das sind so Sachen, wo man eben auch gerne drüber hinweg schaut, wenn einfach so das Gesamtprodukt irgendwie stimmt. Und das ist bei mir, im Geheimdienst Ihrer Majestät, muss ich sagen, da ist echt das Gesamtpaket, das mir einfach gefällt. Und eben trotzdem, dass ich den George Lazenby als James Bond nicht extrem cool finde, aber das irgendwie... Der Film, der hat so viel Charme und ich schaue den auch immer wieder gern. Wäre auch übrigens ein schöner Film, den man aber so vor Weihnachten schauen kann, weil er spielt ja zu Weihnachten. Und ja, einfach, ich habe wirklich Spass mit dem Film und auch wenn er seine Probleme hat, ich liebe den einfach. Es gibt aber noch zwei, die ich noch mehr liebe. Und auf meinem Platz 2 ist der da hier.
Your file shows no kills, Bond. But to become a double O, it takes two. How did he die? Your contact? Not well. You needn't worry. The second is... Yes. Considerably.
The man was Le Chiffre, private banker to the world's terrorists. Which would explain how he could set up a high-stakes poker game at Casino Royale in Montenegro. If he loses this game, he'll have nowhere to run. You're the best player in the service.
The Treasury has agreed to stake you in the game. But if you lose... Our government will have directly financed terrorism. I will be keeping my eye on our government's money. And off your perfectly formed house.
You noticed.
Er hat müssen vorkommen in der Liste. Casino Royale aus dem Jahr 2006. Ich habe schon ganz viel über den Film geredet. Und das ist definitiv einer von meinen absoluten Lieblings-James-Bond-Filmen geworden, muss ich jetzt sagen. Weil, wenn ich den, das ist interessant, zuerst mal im Kino gesehen habe, dann bin ich noch so aus dem Fahrwasser rausgekommen, von Day Another Day. Wo ich ja dann, ja, so schon gesagt habe, noch gefeiert habe als Jungspund. Und dann kommt der Casino Royale, der ja wirklich einfach quasi das pure Gegenteil war von dem vorher. Und ich hatte dann wirklich meine Schwierigkeiten gehabt, vor allem auch mit dieser Liebesgeschichte, die dort auch wieder das Thema wird, zu dieser Vesper Lind. Und ich so dachte, Mann, das Sülzige, das passt nicht zum James Bond. Und ich bin wirklich hässig aus dem Kino gekommen und ich habe gesagt, das ist der schlechteste Bond, den ich jemals gesehen habe. Ich bin dann auch noch zweimal geschaut im Kino und mit jedem Mal, wo ich ihn gesehen habe, habe ich ihn besser gefunden. Und ich habe dem Charakter näher etwas abgewinnen können, weil ich auch persönlich so gemerkt habe, hey, das ist im Fall normal, dass man sich irgendwie mal verliebt und für jemanden wirklich alles machen würde. Und das repräsentiert Casino Royale für mich einfach so extrem gut. Das ist auch mittlerweile ein Film, wo ich, das kann ich jetzt hier einfach sagen, wenn ich mal Liebeskummer habe, schaue ich alben den Schluss von Casino Royale. Also einfach von dort an, wo sie auf Venedig gehen und der James Bond dann verratet wird. Diese Szene, oder echt der Schluss, das sind auch die letzten irgendwie 20 Minuten, halbe Stunde oder so, wo ich aber irgendwie so brauche, für das mir wieder so ein bisschen aufbaut. Das klingt jetzt sehr komisch, aber wenn mir oder wenn ich wieder das Gefühl hatte, ja, jetzt hat mich wieder eine verarscht, dann habe ich das Gefühl, es geht mir gleich wie mit James Bond irgendwie am Schluss von Casino Royale. Und dann schaue ich die Szene, sehe, wie er leidet und ich leide mit. Also halt aus eigenen Gründen, aus persönlichen Gründen. Und dann sehe ich am Schluss, wie er dort herläuft, wo er dem Arschloch von Kopfinger der Organisation in Scheich hineinschießt und einfach sackcool nebendran steht und einfach so sagt, du nimmst Bond. James Bond. Und das ist so die Szene, die mir auch so wie Kraft gegeben hat, halt da, weil man sagt, hey, egal was passiert, solange du zu dir selber stehst und weisst, dass du kannst das alles stemmen, du bist da und leb das und stang her und gib der Welt einfach so den Mittelfinger. Darum ist Casino Royale bei mir auf meinem Platz Nummer 2. Und jetzt kommen wir zum Platz 1. Der könnte auch recht kontrovers sein.
James Bond is in operation. And what an operator he is in Ian Fleming's Thunderball.
Ähnlich wie bei License to Kill ist auch Thunderball oder auf Deutsch Feuerball ein bisschen umstritten bei den Fans. Ja, viele haben jetzt erwartet, dass ich Goldfinger auf Platz 1 tue, aber es ist bei mir einfach Feuerball. Ich kann euch nicht genau sagen, warum. Weil er hat unbestritten seine Schwächen, aber das ist eben das Schöne bei diesen James-Bond-Filmen. Das spielt keine Rolle, weil jeder Bond-Fan hat einfach irgendeinen Film, der ihm am besten passt und, oder ihr, und bei mir ist es halt einfach Feuerball aus dem 1965. Ich liebe das Setting, wo sie in den Bahamas sind. Das hat halt auch noch ein bisschen Grund, dass ich halt einfach das so ein bisschen exotische mit Meer und mit Haifischen und alles. Irgendwie finde ich super. Und mir denke, der Sean Connery hat schon bei, natürlich auch schon bei Goldfinger eine recht coole Leistung abgeliefert gehabt. Aber bei Feuerball denke ich, ist er wirklich einfach so auf dem Zenit von seinem James Bond. Das zeigt von mir aus gesehen schon die ganze Sequenz, wo er da, die Schlägerei, die er dort hat mit dem, das ist echt, und die Coolness, die er dort in diesem Film überbringt, ist wirklich echt so, das pure Gegenteil von dem, was er dann irgendwie 1967 gemacht hat bei From Russia, You Only Live Twice. Das ist so, dort hast du gemerkt, er hat wirklich huren Bock auf die Rolle und spielt das so huren überzeugend. Und ja, es ist echt von mir aus gesehen, ja, das ist für mich echt der Bond, den ich am liebsten wieder mal schaue. Das ist unglaublich. Ich liebe den Film. Bondfrauen, ja, unglaublich. Fiona, ja. Muss ich auch gar nicht viel dazu sagen. Das ist die femme fatale par excellence, die schöne rothaarige. Also da wird ich heutzutage noch schwach. Und Claudine Auger als Domino. Eben, wie gesagt, ist sehr oberflächlich, aber ich kann es echt nicht anders sagen. Das sind für mich die beiden Lieblings-Bond-Frauen, die ich jemals gesehen habe in einem Film. Der Bösewicht, der Emilio Largo, mit der Augenklappe, ja, so ein bisschen Piraten und so, ja. Klischee-mässig, aber ja, irgendwie Facts gleich. Gadgets, ich hatte immer Freude gehabt an dem Atemgerät, das der Bond hat, für das er unter Wasser irgendwie schnaufen kann und so. Der Soundtrack oder der Score, absoluter Wahnsinn. John Barry habe ich hier noch nicht erwähnt, also da müsst ihr unbedingt mal reinlassen, was der Typ über Jahrzehnte in die Bond-Serie gebracht hat, musikmässig. Also das Thunderball on Her Majesty's Secret Service from Russia with Love zum Beispiel auch. Also die Soundtracks, die Scores, muss man ja sagen, sind einfach genial. Und soundtrackmässig der Tom Jones, der den Titelsong gemacht hat, einer von meinen absoluten Lieblingsmusikern. und bringt es einfach auf den Punkt. Klar kann man auch sagen, ja, er hat sich so ein bisschen von Goldfinger inspiriert, aber ich finde diesen Film, ich kann es nicht sagen, es ist einfach für mich einfach der Bond-Film. Und fertig. Ja. Müssen wir mal schauen, vielleicht versteht ihr, was ich meine. Und wenn nicht, ja, dann ist es okay, wenn der andere Bond-Film besser findet. Aber mir denkt, der bringt die Essenz von dem James Bond einfach so am besten auf den Punkt. So, das wären sie gewesen schon, die Top 5 von diesen Bond-Filmen. Ich hoffe, ihr habt euch Spass gehabt. Es geht natürlich weiter in diesem Spätsünder- und Filmsünder-Universum. Spätsünder nächste Woche, dann wieder die aktuelle Folge. Filmsünder weiss ich noch nicht so genau, wenn die nächste Folge kommt, aber so wie ihr jetzt gemerkt habt, könnte es gut sein, dass da schneller etwas kommt, als ihr erwartet habt. Merci vielmals, seid ihr dabei gewesen. Hat mir eine riesen Freude gemacht, dass ich endlich mal über eine von meinen absoluten Lieblingsfilmreihen hier reden konnte. Und ja, bleibt uns gewogen und habt viel Spass beim Film schauen oder Podcast hören oder was auch immer ihr gerne macht. Tschüss zusammen.